Ja, ich möchte auch heute Morgen meinem Heiland auch Dank aussprechen. Ja, das ist lauter seine Gnade und Liebe zu uns, dass wir heute alle gesund hierher kommen konnten. Und besondere Gnade ist ja, dass wir auch sein Wort haben, wie wir auch dieses Lied so gesungen haben. Es ist wirklich schon eine Predigt, ja, und ein jeder, der diesen Heiland schon ins Herz gelassen hat und auch dieses Leben mit Gott führt, ja, das sind solche teure Worte und so ein Prüfstein, wirklich auch. Bin ich als ein Kind Gottes und ziehe ich diese Lehre, ja, lebe ich im Alltag auch das alles aus. Das sind so wirklich so wichtige Worte, ja, und der Herr möchte uns auch heute Morgen segnen und einem jeden doch auch so in Herz doch geben, diesen Verlangen, ja, weil es hat einen großen Wert, es hat einen gewissen Grund, dass wir als Kinder Gottes ja auch wirklich dieser Lehre nachstreben oder uns bemühen, also das alles zu erfüllen, ja, ein Licht zu sein in dieser Welt, ja, diesem Wort so gehorsam zu sein. Ja, ich bin im Heiland von ganzem Herzen auch dankbar, ja, weil er diese Gnade geschenkt hat. Man war es ja nicht wert, aber seine Liebe ist so groß, auch nicht nur zu mir alleine, sondern zu allen Menschen. Wer es möchte haben, kann er es haben, ja. Er muss nur kommen und diese Gnade annehmen. Es ist sehr wichtig, ja, und dem Herrn sei auch Lob und Dank auch für diese vergangenen Tage, dass er bewahrt hat, beschützt hat, ja. Er hat uns reichlich gesegnet mit Nahrung und Speise, mit allem, mit Gesundheit, ja. Man kann nur loben und preisen, wenn man es sehen möchte, weil es alles ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Segen Gottes, es ist eine Gnade Gottes, ja. Und das möchten wir nicht vergessen, ja, und immer denken, von wo es alles kommt, ja. Und diesem großen Gott auch diesen Dank aussprechen. Ich möchte ihm danken, ja, auch für sein Wort und auch für diese Gnade. Und ich habe unlängst so eine Begebenheit gelesen und möchte mit ihr auch anfangen, ja, es war so eine wie Versammlung oder und die Menschen waren viele da und da waren auch Professoren und so weiter und da musste so ein Vortrag gehalten werden. Ja, das Thema weiß ich jetzt nicht, aber dieser Mann, der das geführt hat, hat er dann gesagt, also es ist jedem Redner 5 Minuten nur ausgeteilt. Also du hast nur 5 Minuten als Redner, ja. Und der Erste ist dann rausgekommen, irgendein Professor, ja, und sagt dann, ja, 5 Minuten, das ist so wenig. Was kann ich in 5 Minuten den Leuten beibringen? Und dennoch sagt er, 5 Minuten ist so viel. Man kann so viel anstellen in diesen 5 Minuten. Ja, er sagt, man kann eine Stadt anzünden. Man hat hier und da einen Schaden anrichten, ja, man kann jemand vergiften, man kann jemand auch ein schlechtes Wort sagen, dass dieser Mensch dann halt diese Wunde in seinem Herzen ganzes Leben tragen wird. Man kann so vieles in diesen 5 Minuten machen, so viel Schaden anrichten. Aber er sagt dann auch, man kann auch in diesen 5 Minuten sehr viel Gutes tun. Man kann diesen Schritt wagen, zu Jesus zu kommen und dieses Heil bekommen und ewig erlöst sein, ewig in diesem Paradies Gottes sich befinden, ja, ewige Heimat erlangen. In 5 Minuten, das reicht. Ja, oder einem Bruder, einer Schwester, einem Menschen einen Trost aussprechen, reicht auch 5 Minuten. Ja, es ist Zeit, eine kostbare Zeit, diese 5 Minuten. Er sagt aber, wenn man einen Schaden erleiden, man kann es vielleicht zurechtbringen. Ja, wenn man krank ist, man wird vielleicht auch gesund. Aber wenn diese 5 Minuten vorbei sind, man kann sie nicht mehr zurückholen. Sie sind in der Ewigkeit vergangen. Ja, er sagt, die 5 Minuten, wie viel Zeit ist das? Ja, das ist sehr viel, obwohl es scheint so wenig zu sein. Ja, und er sagt noch, ja, diese 5 Minuten soll man nutzen. Ja, und wir sind heute hergekommen, wir haben mehr als 5 Minuten. Möchte der Herr unsere Herzen so öffnen zu seinem Wort, dass wir jeder sich prüfen kann, ja, wie ist es ja? Wir haben ja das Lied gesungen, ja, und ich möchte heute so mit Gottes Hilfe so ein Thema vielleicht oder über dieses Thema sprechen oder über diesen Gedanken, wie auch das Lied sagt, wenn die Welt dich betrachtet, kann sie in dir diesen Jesus sehen. Das ist sehr wichtig, ja, Bruder Edmund hat jetzt etwa 2 Fälle angeführt, ja, der eine ist in die Ewigkeit gegangen, nicht vorbereitet, der andere hatte die Zeit, sich vorzubereiten. Ja, und beide hatten solche Gedanken, ja, Selbstmord und so weiter, ja, aber diese Gnade oder dieses Licht von einem anderen Christen für diesen Menschen jetzt, ja, der Bruder hat ihn getroffen, hat ihn angesprochen, ja, weil er auch ein Russe ist, hat Russisch gesprochen, ja, das hat schon verbunden. Und dann auch dieses Licht hat den anderen Menschen das ewige Leben gebracht, ja. Und das ist sehr wichtig, dass Kinder Gottes, vor allem in dieser heutigen Zeit, ja, wir haben die letzte Versammlung so über diesen Glauben gesprochen. Aber dieser Glauben, ihr Lieben, es ist ja im Alltag. Es muss sichtbar sein. Und wie ist es sichtbar? Ja, durch diese Werke der Kinder Gottes, durch ihr Leben. Wie leben sie? Wie wandeln sie? Was reden sie? Ja, dieses Lied haben wir gesungen. Wenn ich als Kind Gottes ziehe ich diese Lehre in meinem Alltag, in meinem praktischen Leben, also dieser Glauben im praktischen Leben vielleicht, diesen Gedanken so. Es ist sehr wichtig, ja, und ich denke mal auch diese ganze Lage, was wir so in der Welt jetzt sehen, ja, in vielem sind auch die Kinder Gottes auch schuld oder die Christen, ja, weil sie tragen diesen Namen, aber das Leben stimmt ja nicht, ja. Und man möchte doch, dass es anders ist. Und Gott verlangt es ja auch, ja. Das Wort Gottes verlangt es, diesen völligen Gehorsam. Ja, und wenn man diese Weihe getan hat und diesem Herrn völlig angehört, ja, dann wird man auch diese Lehre zieren, dann wird man auch ein Licht sein in dieser Welt. Und das ist sehr wichtig, ja, es hat Gott schon vorgesehen, ganz von Anfang. Wenn wir gedenken, ja, diesen Gedanken vielleicht, dieser große Gott, er hat es alles geschaffen. Und er hat auch diese große Liebe zu den Menschen, ja, durch diesen Jesus Christus, er hat sein Blut vergossen und nur seine große Liebe macht es den Menschen möglich, diese Wiedergeburt zu erleben, ja, diese Hoffnung des ewigen Lebens zu haben oder diesen Frieden mit Gott wieder zu bekommen. Es ist nur die Liebe Gottes. Er hat das nicht gebraucht, aber die Menschen brauchten es. Ja, und dann heute fragt sich mancher vielleicht, ja, weil er sieht da keine Vorbilder oder die vorbildlichen Christen, ja, viele nennen sich, aber leben wie die Welt, ja, da ist kein Unterschied. Ja, und dann mancher fragt sich vielleicht, ja, nun wo ist dieser Gott oder wo ist Glauben, warum brauche ich überhaupt diesen Glauben? Wo ist das alles? Wo ist das praktische christliche Leben? Ja, und dieser Gedanke, Mose, ja, wir wissen ja die ganze Geschichte, aber wo er dann so in der Wüste war und hat die Schafe seines Schwiegersvaters gehütet, ja, und er sah diesen brennenden Busch. Er ging hin, ja, ich sage so mit meinen Worten, er ging hin und da geschah diese Stimme. Ja, und Gott sagte zu ihm, ja, ich will dich dann schicken in Ägypten, da ist mein Volk, es muss errettet werden, es ist bedrückt, ja, es sind sie in Sklaverei, ich will sie befreien. Und du sollst hingehen und sie befreien. Ja, der Mose, ich weiß nicht, ob er über diesen Gott was wusste oder nicht, aber in Ägypten wurde er erzogen, ja, in diesen ganzen Götzendienst, was die Ägypter getrieben haben. Er war doch schon ein erwachsener Mann in dieser Zeit, ja. Und er fragt dann und sagt, ja, Herr, ja, wenn ich zu Ihnen komme und sage, ja, Gott hat mich geschickt, dann fragen Sie mich, wie ist sein Name? Ja, von wem kommst du? Wie heißt ja dieser Gott? Ja, und diesen Gedanken möchte ich lesen. Ja, er in 2. Mose, Kapitel 3, ich möchte vielleicht nur Vers 14 und 15 lesen. Gott sprach zu Mose, 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Was für Namen hat Gott? Wer ist größer als Gott? Er alleine sagt, ich werde sein, wer ich bin. An diesen lebendigen Gott. Ja, und hier Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, eurer Väter Gott, der Gott Abraham, der Gott Isaac, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Dabei soll man mein Gedenken für und für. Der Herr, der Gott eurer Väter. Ja, und diesen Gedanken möchte ich vielleicht so sagen, ja, heute, an unsere Zeit. Gott eurer Väter. Welchen Gott bete ich an als Vater, als Mutter, als Eltern? Welchen Gott lebe ich meinen Kindern vor? Ja, dieses praktische Leben, dieses praktische Glauben. Hier sagt Gott, geh und sag ihnen, dass ich bin Gott eurer Väter. Abraham, ja, alle wussten die Geschichte, alle kennten diesen Abraham, ein Glaubensmann. Ja, und heute unsere Großväter, die im Glauben gestorben sind, kennen unsere Kinder oder Enkelkinder diese Glaubensmänner. Und wir als Väter, als Mütter, welchen Gott leben wir vor in unserem alltäglichen Leben? Was sehen an uns unsere Kinder? Weil dort fängt es ja alles an, ja, und dann geht es weiter, Schule, Beruf und so weiter, Nachbarn. Aber die erste Stelle ist ja in unserem Heim. Kapitel 5. Mose, noch ein Gedanken. Fünfter Mose, Kapitel 4. Von Vers 1 vielleicht. Hier sagt dieser Gott solchen Gedanken. Und nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf das ihr lebet und hineinkommet in das Land ein und das Land einnehmen, das euch der Herr, eurer Väter Gott gibt. Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahren möget, die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wider den Baal Peor, denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, lebet alle heutiges Tages. Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr also tun sollt in dem Lande, darein ihr kommen werdet, dass ihr's einnehmet. So behaltet's nun und tut's es, denn das wird eure Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern, wenn sie hören werden, alle diese Gebote, dass sie müssen sagen, ei, welche weise und verständige Leute sind das, und ein herrlich Volk, denn wo ist so ein herrlich Volk, zu dem Göttern also nahen sich tun, als der Herr unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein herrlich Volk, das so gerechte Sitten und Gebote haben, wie alle diese Gesetze, wie all dies Gesetz, das ich euch heutiges Tages vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen, all dein Leben lang, und sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Bis dahin. Ja, hier sagt der Herr, dieser große Gott, der alles geschaffen hat. Hier sind die Gebote, die Gesetze, so wie heute das Evangelium wir haben. Hier Jesus hat dieses Heil gebracht und sagt, hier ist das Evangelium, ja, mein Wort. Bitte befolge es. Tu nicht dazu und tu auch nichts davon, damit du diesen Weg gerade gehen kannst, diesen schmalen Weg, der dich in den Himmel führt. Ja, er sagt es ihnen und sagt dann auch diesen Gedanken, was ich so sagen möchte. Er sagt, wo ist, ja, wenn die anderen Menschen sehen, da gab es doch viele andere Menschen und Völker und Sitten und Bräuche, alles Mögliche. Aber hier ist ein gewisses Volk und ein Gott, den sie anbeten. Und er hat ihnen diese Gebote gegeben und sie folgen diesen Geboten. Und alle Menschen sehen sie an und sagen, wo ist noch so ein herrliches Volk? Doch nicht, weil die Menschen so klug waren oder geschickt oder wie auch immer, sondern diesen Segen, diesen Gehorsam, diesem Gott gegenüber hat sie vor allen Menschen so, sage ich mal, ausgestochen. Ja, sie waren etwas Besonderes. Wo ist so ein herrliches Volk? Wo sind solche Sitten noch? Ja, und heute ist doch das Gleiche, ihr Lieben. Wie viele Zeugnisse haben wir von den Kindern Gottes auf der Arbeit? Ja, jeder Chef ist bereit, das zu anzunehmen, weil sie sind fleißig, sie sind ehrlich. Ja, mit ihnen kann man auskommen, wenn die Kinder Gottes den Geboten Gottes folgen, wenn sie ein Licht sind. Wenn sie aber abweichen, dann sind sie genauso wie die anderen. Ja, sie neiden, sie hassen, sie reden über andere, afterreden und so weiter. Sie sind nicht zum Segen. Sie sind wie alle anderen Menschen. Aber durch diese Gnade sind sie was Besonderes, ja. Und jeder Mensch, ja, sieht es auch. Da braucht man nicht viel reden. Man hat es so vieles schon erlebt. Ihr Lieben, ich sage diese Gedanken vielleicht nur so wie Anleitung, weil dieser große Gott, er hat eine gewissen Plan, sage ich mal, ja. Dieser Anfang hat er für den Menschen gemacht, alles, dass der Mensch dieses Heil bekommt. Jetzt in unserer Zeit das Evangelium, diese Wiedergeburt. Und er verlangt auch danach, nach der Wiedergeburt, dass der Mensch rein und heilig lebt, die Gebote erfüllt. Weil es kommt diese Stunde, ja, wo man vor diesem großen Gott dann auch stehen wird. Und um das geht es ja, ja, damit die alle Menschen das auch sehen, damit dieser Name Gottes so verherrlicht wird, dass auch ein anderer Mensch, der von Gott vielleicht nichts weiß oder weiß, hat es vergessen, ja, oder sonst noch was, war enttäuscht irgendwie durch andere Namenschristen oder wie auch immer, damit er dieses Leben von den wahren Kindern Gottes sieht und sich Gedanken macht und errettet wird. Das ist dieser Glaube und das will auch Gott haben, dass seine Kinder ein Licht sind. Und das ist möglich nur im praktischen Leben, im Alltag. Man kann viel reden, man kann viel wissen. Aber wenn das mit dem Leben, Alltäglichem, nicht übereinstimmt mit der Bibel, dann ist es ein, sage ich mal, falsches Christentum. Ja, man betrügt sich ja selbst, obwohl man auch vieles weiß und vieles nachlesen kann. Ja, aber wenn das Leben nicht stimmt, Johannes möchte ich noch einen Gedanken lesen. Das war ja so im Alten Testament, ja, aber hier jetzt durch diesen Jesus hat Gott doch den Menschen noch viel mehr gegeben. Wir sehen doch diese Kraft Gottes, sie ist unausschöpflich. Der Mensch kann das nicht begreifen oder so das auslegen oder auch begründen, diese Kraft Gottes, durch diese Erlösung. Wie ist es möglich, einen Menschen von so einem Sünder einen Gerechten zu machen? Wie ist es möglich, das Herz des Menschen so umzustimmen? Ja, wer diese Wiedergeburt erlebt hat, kann ja bezeugen. Ein Mensch kann schon ein bisschen sich, sage ich mal, wenn einer so Willenskraft hat, ja, und kann sich doch halten. Manches kann man sich aneignen, besser werden. Etwas verbessern ist auch möglich. Ja, auch in der Gesellschaft vielleicht ein angenehmer Mensch sein. Aber wenn man dann doch zurückgreift, ja, und sieht, es war doch im Hintergrund war doch eine christliche Erziehung da bei solchen Menschen. Aber das hilft auch nicht, weil irgendwann mal irgendwas wird doch gemacht, was Gott nicht wohlgefällig ist. Jeder Mensch braucht diese Erlösung, diese Umwandlung. Das heißt, die Gesinnung muss geändert werden. Ja, und wie geschieht das? Wie, mit welcher Kraft? Ja, Gott hat diese Kraft. Ein Mensch kann den anderen Mensch nicht erlösen und niemand anderer kann es tun. Nur allein Christus, ja. Und hier auch wird gesagt, Evangelium Johannes, ja, möchte ich auch lesen, diesen Gedanken. Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Hier wiederum dieser Gedanke, ja. Dieser Gott, der alles geschaffen hat und wollte, dass die Menschen doch friedlich auf Erde leben und diesen Gott, diesen Schöpfer, ja, himmlischen Vater so anbeten und zu seiner Ehre leben. Ja, aber die Menschen haben es nicht geschafft. Sie wurden betrogen, ja, und die Sünde kam und das alles. Ja, aber hier hat Gott wiederum was gefunden. Und diesen Jesum gesandt, ja, damit diese Menschen, ja, das möchte ich auch noch lesen im Vers 12, wie viele ihn aber, Johannes Evangelium 1, Vers 12 und 13, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ja, hier sagt er ja, er hat es zwar alles getan, diese Liebe allen Menschen erwiesen, die seine Macht erwiesen. Ja. Man kann auch doch lesen alles, auch in Geschichten, alle diese Dinge kann man erforschen, ja, und erlernen und auch prüfen alles. Aber die es annehmen, sie werden Kinder Gottes sein. Ja. Nur an denen, die im Glauben zu Jesus kommen und das annehmen, dieses Heil, kann Gott an ihnen dieses Wunder vollbringen, ja, und diese Menschen dann auch wirklich einen anderen Sinn geben, ein anderes Herz geben. Ja, diese Kraft Gottes, in Apostelgeschichte heißt es ja, dass es gibt auch einen anderen Namen den Menschen. Es ist nicht gegeben den Menschen. Nur im Namen, ich sage so mit meinen Worten, ja, nur im Namen Jesu Christi gibt es diese Möglichkeit, ein anderes Herz zu bekommen, Frieden mit Gott zu finden. Ja, auf den schmalen Weg zu treten, zu dieser ewigen Herrlichkeit zu gehen. Wie wir gesagt haben, ja, wir haben auch im Alten Testament so viele, sage ich mal, Beispiele. Ja, und dennoch heute sagt man ja, nun, wo sind diese Vorbilder? Man möchte jemanden sehen, der das erfüllt und das lebt so, ja, wie das Wort Gottes sagt. Man kennt aber viele. Ja, unsere Großeltern, unsere Verwandte, alle, die selig gestorben sind. Wir kennen doch ihren Leben, wie sie gelebt haben. Ja, sie waren ja unter uns. Klar, es waren auch Menschen, natürlich, sie haben auch Schwächen und Fehler gemacht. Aber diesen Glauben, ja, dieses Verlangen, dem Herrn treu zu sein, diese ewige Heimat zu bekommen, das wissen wir doch, ihr Leben. Und das muss auch bei uns heute sein. Ja, welchen Gott beten wir an? Was ist unser alltägliches Leben? Zieren wir dieses mit unserem Wandeln, diese Lehre Christi? Er hat für uns das getan. Ja. Ein Beispiel vielleicht, habe ich mal gelesen, auf einem Platz ja da in der Stadt hat ein Mann so einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, in welchem Jahr es war, kann ich jetzt nicht mehr mich erinnern. Er hat einen Vortrag gehalten gegen Gott. Ja, das Wissenschaft beweist es, es gibt keinen Gott. Ja, es kann man alles so wissenschaftlich erklären und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie lange der Vortrag gedauert hat, aber am Ende sagt er dann, nun hat jemand vielleicht eine Anregung oder Frage und so weiter. Ja, und wartete einen Augenblick. Da kam ein so älterer Mensch, so ärmlich gekleidet, nach vorne zum Pult, ja, und sagt dann so, ja, ich bin halt ein alter Mann, ein Ungelehrter, ein Fischer, einfacher Fischer. Ich verstehe die ganzen Dinge nicht, diese wissenschaftliche und so weiter. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, was ich erlebt habe. Ja, wo ich noch jünger war, als Fischer, ja, und an einem Tag war so ein starker Sturm. Ja, und weil mein Boot da am Ufer war, habe ich Angst gehabt, dass es dann kaputt geht. Ja, ich wollte dann zum Ufer gehen und mein Boot so sicher machen, damit es dann ganz bleibt. Ja, durch diesen Sturm, dass kein Schaden nimmt. Wo ich dann an das Ufer gekommen bin, habe ich auf einmal gesehen, da auf dem See, ja, in der Nähe vom Ufer, ist ein Mann, ja, im Boot und er schreit um Hilfe. Man hat gesehen, dass diese Paddeln, oder wie man sagt, ja, er hat sie verloren, er kann nicht paddeln, er sitzt alleine in dem Sturm und diese Notangst, dieser Schrei, ja, man hat nur gehört, wie er zu Gott gerufen hat, dieser Mensch, in dieser Not, er ruft, Gott, vergib mir meine Sünden, wenn ich jetzt umkomme, nimm mich an, bitte, ja, so diesen Gedanken, ungefähr sein Gebet. Ja, dieser Mensch steht jetzt am Ufer und denkt, ja, meine Frau, meine Kinder, wenn ich jetzt auf die See wage, mich ihn zu retten, kann ich auch selber umkommen. Ich stand da und einen Augenblick und wusste nicht, was ich machen soll. Dann betete ich auch zu Gott, Herr, hilf mir. Ich möchte den Menschen helfen, aber auch meine Familie. Dann sagt er, ich nahm mein Boot und mit allen Kräften habe ich diesen Mann erreicht. Ja, und dann habe ich ihn auch glücklich zurück ans Ufer gebracht. Ich habe den Mann gerettet mit Gottes Hilfe. Dann habe ich ihn nach Hause zu uns genommen, ja, weil er so durchnässt war und erfroren. Wir haben ihn dann gefüttert, ja, er hat bei uns geschlafen. Also dieser Mann war gerettet. Und am Morgen ist er dann seines Weges gezogen und ich sah ihn nicht mehr. Und sagte er, aber jetzt nach vielen Jahren habe ich diesen Mann wieder getroffen und zeigt auf diesen Redner, er ist es. Und ging davon. Dieser Redner wusste nicht, was er zu tun hat und verschwand auch. Ja, und dann dieser Gedanke, ihr Lieben, hier in dieser Not, hat dieser Mensch wusste, zu wem er rufen soll. Herr, schicke einen Menschen, der mich retten kann. Wo es ihm aber gut ging, da hat er Vorträge gehalten, dass es gibt keinen lebendigen Gott. Epheser Kapitel 1 möchte noch einen Gedanken lesen. Epheser. Ja, vielleicht noch mir so eingefallen. Dieses praktische Leben. Wir wissen die Geschichte von Daniel. Lasst uns vielleicht erstmal Daniel lesen. Dieses praktische Leben. Daniel Kapitel 6 möchte ich lesen. Ja, da ist dieses Bericht von dieser Löwengrube. Ist bekannt, ja, auch die Kinder, sie hören und lesen diese Geschichten so gerne. Ja, so spannende Geschichten. Die Kinder haben so ein Lied auch, ja, sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Warum denn? Ja, gerade dieses praktische Leben von den Kindern Gottes. Ein mancher sagt, nun ja, vielleicht in Kleider, ja, da bin ich halt nicht so extrem. Ja, oder ich nehme das ein bisschen leichter. Ja, das muss nicht so alles stimmen. Aber es liegt nicht an deiner Meinung oder an meiner Meinung oder an meinem Erkenntnis, sondern es ist an dem Wort Gottes. Was sagt der Herr? Kannst du ein Licht sein, wenn du dich wie die Welt kleidest? Oder tust dich ein bisschen anpassen? Auch in anderen Dingen. Kannst du ein Licht sein, wenn du da und dort ein bisschen auf den breiten Weg gehst, sage ich mal so. Und hier diese Geschichte von Daniel, ja, diese Fische, sage ich mal, die schwimmen gegen den Strom. Das kostet ihnen Kraft. Sie bemühen sich, ja, mit dem Strom schwimmen ist einfach. Man muss sich nicht anstrengen. Der Strom nimmt dich einfach mit. Ja, aber dann heißt es in diesem Lied, diese Fische, die da so mit dem Strom schwimmen, die sind dann tot, ja, tote Fische. Der lebendige Fisch erst schwimmt gegen den Strom. So ist es auch mit einem Menschen, der nennt sich ein Kind Gottes, aber schwimmt mit dem Strom. Dann wieder ein bisschen gegen den Strom, dann wieder mit dem Strom. Kommt er vorwärts, er kommt nicht vorwärts, weil mit dem Strom schwimmt er immer weiterhin als gegen den Strom. Da muss man sich anstrengen, ja, da muss man was tun. Und hier ja vom Daniel, das ist so ein Bild, vielleicht mit meinen Worten sage ich es. Ja, man kann es lesen in dem Kapitel 6, ja, der Daniel hatte eine große Anstellung beim König, ja, im Königshof. Ja, er war ein Weise durch diese Gnade Gottes oder durch diese Treue Gottes, hat Gott ihm diese Weisheit gegeben. Ja, er konnte Träume deuten und so weiter. Und diese andere Leute, die auch diese Stellung hatten oder so ähnliche Stellung, sie waren neidisch auf ihn. Ja, dieser Mann, er hindert uns. Wir wollen unsere Sachen machen, aber er ist so gerecht wie ein Dorn im Auge hier. Und sie wollten ihn wegschaffen und suchten immer eine Sache gegen ihn. Aber er war ein gerechter Mann, ein Gottesfürchtiger. Sie finden nichts an ihm. Ja, und dann haben sie den König überredet, er soll ein Gesetz sagen oder ein Gebot aufgeben, dass keiner in 30 Tagen meine nichts anbeten soll und bei keinem was fragen, nur bei dem König. Ja, und dann heißt es ja, vielleicht diesen Gedanken doch lesen, Daniel 6, Vers 11. Dann wurde dieses Gesetz beschlossen. Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster gegen Jerusalem. Und er fiel des Tages dreimal auf seine Knien, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Er wusste doch genau, was er machte. Das Gebot hat er gehört. Aber so er erfuhr, dass dieses Gebot so bestätigt worden ist, hat er nicht Angst bekommen. Er ist gegangen, so wie er gewöhnt war, in sein Haus und dreimal am Tag hat er diesen Gott angerufen und ihn gebetet. Obwohl er wusste, hier ist offensichtlich die Strafe, kommt gleich. Das Gebot des Königs darf man nicht übertreten. Das praktische Leben, ja. Und was hat es ihm gekostet? Man hat ihn in die Löwegrube geschmissen, also offensichtlicher Tod. Nur danach, was es gekommen ist, ja, dass Gott hat ihn bewahrt, ja. Und der König selber, ja, er wusste, er kannte doch diesen Menschen, dass es ein gerechter Mann war, aber er konnte sein Gebot jetzt nicht widerlegen oder absagen. Er musste das durchführen. Aber beinahe konnte er nicht schlafen. Ja, das ist ja gerade dieses Leben der Kinder Gottes. Dieses praktische Leben im Glauben an diesen lebendigen Gott. Ja, und er kommt dann frühmorgens, ja, Daniel, konnte Gott dich auch retten? Ja, dem du so treu dienst? Ja, sagt der Daniel, er hat mich errettet. Und König gibt dann dieses Gebot, dass diesen lebendigen Gott ist der Einzige, ja, und den sollte man anbeten. So mit meinen Worten. Jetzt in Epheser Kapitel 1. Vielleicht diesen, natürlich, es sind viele gute Gedanken, aber ich möchte da Vers 7 lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 7. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier sagt er wiederum, ja, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Durch diese Kraft Gottes ist es möglich, dem Menschen diesen Stand einzunehmen. Ja, die Sünden sind alles ist vergeben. Man hat Frieden mit Gott. Gott hat das Herz gereinigt. Aber das ist noch nicht alles. Der Mensch lebt doch weiter, ja, und die alte Natur des Menschen, ja, durch die dieser Satan auch den Menschen verführen kann, durch die Eigenschaften, ja, durch den Charakter. Und da muss der Mensch dann bestehen, ja. Ja, ihr Lieben, die Zeit geht so schnell, also diese Erlösung, praktisches Leben und dann das Ende. Das ist wichtig, das praktische Leben, nun nicht nur das Licht sein für die andere, sage ich mal. Ja? Dass auch die andere diesen Gott kennenlernen, das ist wichtig. Ja, wir haben beim Daniel gehört, er wusste ja, er muss sterben. Aber durch seine Treue, was er Gott so gezeigt hat, ja, sind viele andere haben erkannt diesen lebendigen Gott. Ja, und so ist es auch hier. Das ist wichtig, ja, das ist wichtig auch für uns. Damit wir auch zu diesem Ziele gelangen, muss das praktische Leben stimmen. Ja, sonst werden wir an dem Ziele vorbeigehen. 1. Johannes, noch ein Gedanke. 1. Johannes. Ja, 1. Johannes Kapitel 2, vielleicht Vers 3 bis 6. Hier schreibt der Johannes und sagt solche Worte, und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, also Christus kennen, so wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Ganz einfach. Ja, kennst du diesen Christus, das wandle, dann wandle so, dass wenn die Menschen dich sehen, sie müssen Christus in dir sehen. Ja, und das ist möglich nur im praktischen Leben. Ja, man kann viel reden, man kann viel wissen. Aber wenn die Taten nicht stimmen, was bringt das ganze Wissen? Ja, das bringt es nichts. Und vielleicht noch so eine Begebenheit, ich habe die mal schon, glaube ich, gesagt oder erzählt. Eine Gruppe von Männern, sie waren im Ausland nur geschäftlich verreist, ja, und haben seinen Frauen so gesagt, also Freitag, Wochenende sind wir wieder zu Hause und sie waren dann weg, die Woche weg und dann beim Zurückfahren. Ja, sie wollten zum Flughafen und sie waren etwas zu spät, ja, und sie mussten diesen Flug noch erreichen. In dem Flughafen, ja, war es ein bisschen schneller als alle anderen, viele Leute, ja, und sie pressieren, ich kann nicht sagen, wie viele es Männer waren, also mehrere waren es, junge Männer, ja, Geschäftsleute. Und wo sie da so gerannt haben oder schnell gegangen sind in diesem Flughafen, da haben sie nicht gemerkt und haben so einen Stand umgeschmissen, ja, da stand ein Mädchen und verkaufte so einen Stand, nicht groß, ja, und verkaufte Äpfel, ja, und sie haben in dieser Eile, haben sie das so, unverhofft oder nicht wollen, aber umgestoßen und die ganze Äpfel haben sich verschüttet. Ja. Aber sie waren in so einer Eile, sie rannten einfach weiter und ohne etwas zu tun. Ja. Und sie wollten ihren Flug noch rechtzeitig erreichen. Ja. Alle, aber nicht einer. Der eine ist dann so stehen geblieben und sagte, Männer, also ihr fliegert, ich bleibe zurück. Ich nehme dann den nächsten Flug. Und ist dann zurückgegangen, ja, in diese Halle und sieht, dass dieses Mädchen, sie ist blind. Sie sitzt auf dem Boden und sucht dann ihre Äpfel so zusammen. Tastet sich so durch. Ja, er ist dann hergekommen und hat gesagt, ja, Entschuldigung, dass es so passiert ist und hat angefangen, ihr zu helfen. Ja, diese Äpfel so zusammen zu sammeln. Da sind viele Leute, die sind einfach vorbeigelaufen, ja, die Äpfel angestoßen auf die Seite, damit sie durch können und weitergegangen. Keiner hat Acht gegeben. Dieser junge Mann hilft ihr dann, die Äpfel so zusammenzumachen und hat gemerkt, dass manche angestoßen sind, ja, von diesem Fallen auf den Beton oder wie, sind so wie kaputt, also angestoßen. Nun hat er dann diese angestoßenen Äpfel alle in einen extra Korb gesammelt, ja. Wo sie dann so fertig waren, hat er diesen Korb genommen mit diesen Äpfel kaputten, ja, und hat gesagt, also er will diese kaufen und hat ihr eine gewisse Summe Geld gegeben, hat gefragt, reicht ihr so viel für diesen Schaden, was wir angerichtet haben? Er hat die Mädchen ja voll in Tränen, hat sich bedankt. Und wo dieser junge Mensch dann weggehen wollte, hat sie ihn dann gehalten. Und er schaute dann ihr so in diese blinde Augen. Und dieses Mädchen fragt dann, sind Sie Jesus? Dieser junge Mann hat keine Antwort gegeben, sondern ist weitergegangen. Aber diese Frage hat ihn beschäftigt. Warum hat dieses Mädchen das gefragt? Sind tausende Menschen vorübergelaufen. Sie haben das alles gesehen. Aber keiner hat dieses Opfer gebracht. Ja, seine Zeit einfach zurückgeschoben, seine Pläne und so weiter und diesem armen Mädchen geholfen. Keiner, außer diesem einen. Ja, und warum fragt sie ihn, ob er Jesus ist? Diese Eigenschaften von Jesus, Friede, Freunde, Friedlichkeit, ja, er möchte den Menschen das Beste geben. Das kann nur Jesus sein, der sich so aufgeopfert hat und hat das alles mitgeholfen, ja, diesem armen Mädchen. Und er sagt auch weiter, ja, dieser Schreiber, der diese Geschichte so geschrieben hat, vielleicht war auch dieser junge Mann selber, ich weiß es nicht. Er sagt dann, und so sind viele Menschen, ja, die sind in der Sünde so verstrickt, blind. Und viele Christen laufen einfach vorbei. Das interessiert sie nicht. Sie sind glücklich in ihrem Leben. Aber ein bisschen anzuhalten, ja, vielleicht seine Pläne zurückstellen, Zeit opfern und diesen Menschen mal von diesem Gott zu erzählen. Oder auch im praktischen Leben beweisen, ja, wie dieser junge Mensch. Ich möchte in Römer, gerade weil das so von diesem Opfer so ganz passt, Römer Kapitel 12, Apostel Paulus sagt es so ganz schön. Ja, dieses praktische Leben, er sagt hier ja Vers 1 und 2, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welcher sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was sagt er hier? Ein Opfer zu bringen, es kostet doch immer etwas. Ein Opfer zu bringen. Lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Und auch der Vers 2, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Was ist Gottes Wille? Ja, die Apostel, was haben sie gepredigt? Den gekreuzigten Christus, dass nur in ihm dieses Heil ist. Ja, und dann das praktische Leben. Und dann das Ende, dass man bereit sein muss. Das ist das alles Evangelium. Aber dazu muss man Opfer bringen. Ja, wenn ein Mensch zu Gott kommen möchte, ihr Lieben, das kostet so viel, ich habe das schon oft erwähnt, es kostet so viel, weil dieser Seelenfeind, er möchte alles dran legen, dass der Mensch nicht gerettet wird. Das ist ein großer Kampf. Und wohl dem Menschen, der doch sich entschieden hat und dieser Kampf auf sich genommen hat, dieses Opfer gebracht hat und zu Jesus gekommen ist. Es kostet viel, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil es geht ja um dieses ewige Leben. Ich möchte noch einen Gedanken lesen. über das praktische Leben. Apostel Paulus, ja, es sind natürlich auch viele andere Gedanken und Bibelstellen, die uns das so beleuchten, hier in Epheser. Ja, Epheser Kapitel 4 und Kapitel 5 sind da solche Gedanken von diesem, sage ich mal, von diesem praktischen Leben. Ja, Epheser Kapitel 4, Vers 22. Vielleicht erst Vers 17, wo er sagt, auch Apostel Paulus, so sage ich nun, Epheser 4, Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Also diese Veränderung, ja, sie muss ja gesehen werden. Es ist ganz andere Richtung, ganz andere Gesinnung. Und hier sagt Apostel Paulus weiter, Vers 22, so leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Erneuert euch aber im Geiste eures Gemüts. Er sagt hier, ja, ihr Lieben, diese Sünde, das Satan ermalte so süß, ja, so, sag ich mal, so die Menschen gefällig, ja, das Fleisch will das alles, ja. Ob das ja dann Trinksucht ist oder das andere, egal was. Das gefällt dem Fleische. Ja, und der Mensch, er möchte sein Fleisch ja befriedigen. Und da Satan hat diese Möglichkeit, den Menschen zu versuchen, durch sein Fleisch ihn zu verführen. Ja, und er sagt, es ist so angenehm, das Fleisch. Aber er sagt, das ist ein Irrtum. Ja, und man kann es bezeugen, man hat gesucht diese Freude in der Welt, aber jedes Mal, wo diese kurze Zeit vorbei ist, dieser kurze Moment, dann ist man unglücklich gewesen. Unglücklich, weil erstens das Gewissen hat dich immer verdammt. Man wusste, dass dieser Weg ist ein falscher Weg. Und das ist eine Lüge, ein Betrug des Satans, ja. Er sagt aber, erneuert euch im Geiste eures Gemüts und ziehe den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie ein Kleid, ja, das Arbeitskleid, das dreckig, verrissen ist und so weiter, ausziehen und ein sauberes anziehen, ja. Sich gewaschen, sich angezogen, sauber, akkurat, ja, damit man gut anzusehen hat. Und hier sagt er auch, ja, durch diese Wiedergeburt werden alle Sünden vergeben. Der Mensch wird reingewaschen. Aber jetzt muss man doch auch dieses neue Kleid anziehen. Ja, weil dieser Charakter und alles, es ist ja im Menschen alles noch drinnen. Und das muss heraus, das muss besiegt werden, ja. Und er sagt auch hier weiter, Vers 25, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sind ihm mal, wir untereinander Glieder sind. Ja, er sagt hier, ja, lüget nicht. Man kann sagen, ja, ist es möglich, dass ein Mensch, der sich ein Kind Gottes nennt oder ein Christ, dass er lügt? Ja, das ist doch offenbar eine Sünde. Ja, aber es ist auch immer so, der Mensch hat seine Gedanken, ja. Er hat irgendwo was gehört. Ja, zum Beispiel kann man sagen, ist in der Familie kann das sehr oft vorkommen. Ja, jetzt sind Eheleute, man ist so vertraut zueinander, man hat auch dieses Vertrauen, ja, man hat viele Jahre zusammengelebt, ja. Und jetzt kommt einer und erzählt von dem anderen Bruder oder Schwester, ja, die ist so und jenes und drittes. Also schlecht machen. Der andere Ehepartner, der weiß doch gar nicht, um was es geht. Er war nicht dabei, er weiß es nicht. Aber weil das mein Ehepartner ist, kann ich diesem glauben. Ich nehme das an und in meinem Herzen gleich so ein Gedanken, wenn ich diesen Bruder oder Schwester sehe, gleich so Negatives, weil mein Ehepartner das erzählt hat. Aber ob das stimmt oder nicht, das weiß ich aber nicht. Ich habe das nicht geprüft. Ist es Wahrheit, ist es eine Lüge? Ja, mein Ehepartner hat sich das eingebildet und erzählt es mir. Das ist nur ein Beispiel, sage ich ja, um zu verstehen, ja. Der Mensch, ich habe das mal erwähnt, ja, es ist auf der Arbeit bei uns passiert, ja. Wir haben diese Maschinen, wir haben immer diese Wartungen an den Maschinen, zweimal im Jahr, ja. Und dann kommen auch die Italiener, weil das ist eine italienische Maschine und wir arbeiten zusammen. Sie werden zerlegt, da werden Kugellager getauscht, Schläuche und so weiter. Ja, und so an einer Maschine an einem Tag haben wir gearbeitet. Wir haben das zerlegt und Ende des Woche dann nach 5 Tage oder 4 Tage muss man das zusammenbauen. Ja, und wo man das, die Maschine zerlegt hat, ja, Schläuche abgesteckt und so weiter, ist es in meinem Gedächtnis so geblieben, dass dieser Schlauch hier kommt und der andere dort kommt. Ja, so war das bei mir. Und ich war das sicher, dass es richtig ist. Ja. Und dann, wo wir das zusammenbauen sollten, dann sage ich meinem Arbeitskollege, ja, so und so muss man machen. Er sagt zu mir, das ist nicht richtig, das ist falsch, Victor. Nein, ich habe behauptet, das ist richtig, weil das ist in meinem Gedächtnis irgendwie so sich gespeichert. Ja, und ich war so sicher, dass das richtig ist. Wir haben zwar nicht gestritten, ja, aber dieser Arbeitskollege hat gesagt, weil wir haben ja auch Pläne und alles, ja, dann immer hingegangen, haben geschaut und das, was ich gedacht habe, das war falsch. Das war nicht richtig, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, hat sich es bei mir so gespeichert. Ja, und solche Fehler können passieren. Der Mensch will das vielleicht nicht direkt machen, ja, aber er erzählt das, was das gar nicht stimmt. Und der andere nimmt es an und betrachtet diesen Menschen so als Bösen, sage ich mal, ja, wenn er ihn sieht, obwohl er mit ihm gar nicht gesprochen hat. Ja, und das ist auch Unwahrheit, das ist eine Lüge. Ja, vor allem möchte ich sagen, über solche Menschen, die am Werk Gottes arbeiten, bitte habt Acht, was ihr hört, wem ihr zuhört. Ja. Gott hat eine Regel eingeführt. Es waren immer solche Menschen, die andere schlecht gemacht haben, verurteilt haben, gesprochen haben und so weiter. Gott wusste es ja. Es ist eine Schwäche von Menschen. Man kann auch fehlen sich. Ja, so wie ich jetzt erzählt habe von mir. Ja, ich war mir ganz sicher, aber das war falsch. Und so kann man auch im Geistlichen etwas denken, dass ich bin ganz richtig. Ja, so wie ich es denke, das ist richtig so. Der Weg ist richtig, er führt den Himmel. Und ich liege falsch. Ja, und Gott hat es eingeführt schon im Alten Testament. Er sagt, immer, wenn eine Sache da entsteht, ein Streit oder irgendwas, dann müssen 2 oder 3 Zeugen sein. Das ist ein wichtiger Gedanke, ihr Lieben, und das müssen wir auch befolgen. Wenn wir etwas hören von einem, dass er so schlecht ist oder wie auch immer, prüfe es, bevor du dir deine Meinung irgendwie in dir einbildest. Prüfe es, ja, ob das nach dem Wort Gottes alles stimmt. Das ist wichtig, nicht nach Meinungen zu gehen, sondern nach dem Wort Gottes. Ich habe einmal erlebt, es gab einen gewissen, nicht Missverständnis, aber eine gewisse Frage war entstanden in einer Gemeinde und da waren auch Brüder, die am Wort standen. Einer hat das behauptet, der andere hat was anderes behauptet. Ja, dann war mir das interessant, wie ist das möglich? Der Geist Gottes, er lernt Einheit. Ja, wenn wir dem Geiste Gottes folgen, dann gibt es keine 2 Fragen über eine Sache. Ja, dann bin ich zu einem Bruder gegangen, habe gefragt, ja Bruder, du behauptest, wie ist das jetzt? Dann hat dieser Bruder Bibel aufgemacht und hat mir dann die Bibelstellen vorgelesen. Hier ist eine Bibelstelle, hier ist eine Bibelstelle, hier ist eine Bibelstelle. Aus diesen Bibelstellen habe ich dann diese Meinung und behaupte es, nach dem Wort Gottes. Okay, gut, nun bin ich zu dem anderen Bruder gegangen, habe gefragt, nun deine Meinung, wie ist es, warum hast du so eine Meinung? Dann hat er mir angefangen, nicht in der Bibel zu lesen, sondern über den Bruder, über die anderen Brüder. Der ist schlecht, der macht das, der macht jenes, das und das Dritte. Ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht. Soll ich mein Leben oder meine Richtung oder meine Entscheidung jetzt auf diese Meinungen bilden oder auf das Wort Gottes? Natürlich auf das Wort Gottes, weil nach dem Wort Gottes werden wir gerichtet. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht unsere Meinung oder Meinung jemand anderes folgen, sondern damit wir das Wort Gottes befolgen. Das ist wichtig. Und nach dem Wort Gottes muss auch unser Leben dann sein, ja, oder stimmen. Er sagt hier auch weiter, zürnet und sündiget nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebet auch nicht Raum dem Lästerer. Ja, den Gedanken habe ich schon angesprochen, ja, man sollte auch diesem Lästerer keinen Raum geben. Ja, ich meine, das war der Bruder Hoss, wenn jemand zu ihm gekommen ist Und hat gesagt, ja, diese Schwester oder dieser Bruder, so und so, also. Dann hat dieser Bruder dann diesen Bruder oder diese Schwester genommen und sind dann zu diesem Betroffenen gegangen. Und dann hat er gesagt, jetzt erzählt mal. Ja, dann ist dieser Mensch still geworden. Ja, in die Augen sagen, das, was er denkt oder so, hat er nicht gewagt. Aber dann war die Sache erledigt. Ihr Lieben, wir sind alle Menschen, wir können alle Fehler machen. Aber die Möglichkeit haben wir auch, miteinander zu sprechen. Ja, warum nicht gehen zum Bruder oder Schwester und fragen, wie hast du es gemeint? Ja, wie hast du es verstanden? Warum hast du so und so gesagt oder so und so gehandelt? Ja, ich verstehe es nicht, erklär es mir bitte. Dann kann man dann auch sagen, ja, dieser Bruder hat mir so und so erklärt und es stimmt nach dem Wort Gottes nicht, er liegt falsch. Oder auch andersrum, er hat es mir erklärt, ich habe es verstanden, nach dem Wort Gottes stimmt es alles. Ja, dieser Bruder hat zwar geredet, aber er hat geredet das Wort Gottes. Jesus hat auch gesagt, er redet nicht von sich aus. Apostel Paulus sagt ja, folgt mir wie ich Christus. Christus ist höher als er. Er ist nichts, aber er hat das, was Christus ihm offenbart hat, den Menschen gegeben. Und heute lesen wir es alles. Nicht dieser Bruder oder diese Schwester, sondern das Wort Gottes ist für uns Autorität. Und nach diesem Wort Gottes werden wir auch gerichtet, ja. Und dieses alltägliches Leben, er sagt noch weiter, ja, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen. Ja, wiederum kann man sagen, ja, die Kinder Gottes, sie stehlen doch nichts, sie klauen doch nichts. Ihr Lieben, es sind viele, manche Gedanken mit der Steuererklärung. Ja, ich habe mal einen gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, habe nicht probiert, aber er sagte zu mir, wenn du deinen Wasserhahn zu Hause, ja, wo deine Badewanne steht, ein bisschen offen lässt, dann dreht der Zähler nicht. Ja, und mit der Zeit ist die Badewanne voll. Ja, dann kannst du dich duschen oder baden und brauchst nichts dafür zahlen. Ich habe es nicht probiert. Ja, ich glaube, das wird nicht stimmen, weil dieser Hauptzähler, was von der Gemeinde eingebaut wird, der ist schon empfindlich, ja. Und wenn du dann im Haus wohnst, wo mehrere Parteien sind, bei dir wird er nicht zählen, aber das Allgemeine wird zählen. Ja? Und dann andere müssen praktisch das Wasser mitbezahlen. Aber ich meine, da dieser Gedanke nur so, scheint nicht so wichtig. Aber das Gewissen, ja, vor Gott wird dann dich das alles ein Hindernis sein. Du hast das Wasser gestohlen, soll es nicht viel sein. Das sind vielleicht Pfennige, ja, oder Zente. Oder ein paar Euro nur. Aber die Ewigkeit ist dahin. Ja, in der Steuererklärung tut man auch vielleicht nicht alles so angeben. Manche Dinge sind nicht so wichtig. Ja, und das ist auch nicht aufrichtig. Ja, und er sagt hier, ja, man kann sagen, ja, man sagt nicht direkt Lüge. Aber man sucht seine Vorteile. Vers 29. Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Ja, ihr Lieben, das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke. Diesen Heiligen Geist, ja, wenn wir ihn haben, sollen wir ihn nicht betrüben. Wie können wir ihn betrüben? Ja, wenn wir nicht gehorsam sind. Ja, die Eltern sind betrübt, wenn die Kinder nicht gehorsam sind. Wenn sie ihre eigenen Wege gehen, ja, die sind betrübt. Aber das kann man noch alles ändern. Aber hier besteht die Gefahr. Ja, wenn dieser Heilige Geist sich zurückzieht, ja, dann sind wir geistlich blind. Wir sehen diesen Weg nicht. Ja, wir sind dann auch, haben wir auch diesen Frieden mit Gott nicht mehr. Das ist sehr wichtig. Und er sagt hier, dass wir durch diesen Geist immer versiegelt. Ja, es ist so wie ein Pass in die Ewige, in die Ewigkeit, ja, diese Versiegelung. Unbetrübert, ja, denn hier, das haben wir gelesen, alle, Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Ja, lauter so negative Dinge. Ihr Lieben, und ich denke mal, jeder Mensch versteht es und weiß, um was es geht. Ja, Auch Kinder Gottes können ja auch manche Dinge, sage ich mal, zu schnell reden. Ja? Jetzt bist du bei der Arbeit und es klappt nicht. Ja? Und da kommen die Kinder und fangen an zu stören. Ja? Und dann bist du auf einmal so wie aufgeregt geworden. Alles möglich, wir sind im Fleische, aber diesem darf man keinen Raum geben. Ja, da besteht die Möglichkeit, weil der Geist Gottes wird dich gleich mahnen. Hier hast du nicht richtig gehandelt, du warst zu grob. Ja, dann geh, bitte um Verzeihung, bring alles in Ordnung. Dann hat sich's wieder alles erledigt. Seid aber untereinander friedlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Ja, das ist diese Liebe. Gott hat uns vergeben. Das sollen wir auch tun. Ihr Lieben, ich möchte ja auch damit schließen. Es sind natürlich viele andere Gedanken. Ja, Jesus sagt in Matthäus 24 oder 26, weiß ich jetzt nicht genau, wo er sagt, es sind viele, die sagen, Herr, Herr. Oder er sagt so, ja, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Warum sagt der Herr das? Eine Warnung an alle Menschen, die sich anmaßen, ja, gläubig zu sein, Kinder Gottes zu sein, aber diesen Weg nicht folgen oder diesen Weg nicht gehen oder diese Lehre nicht zieren. Ja, wenn die Welt sie betrachtet, dann sieht sie keinen Unterschied. Sie sieht den Jesus nicht. Und solchen Menschen sagt er dann am Ende ja, er sagt zu ihnen, weichert alle von mir, ihr Übeltäter. Es ist ein sehr wichtiger Gedanke, ihr Lieben. Ich möchte noch zum Schluss ein Gedicht lesen. Ja, es passt zu diesem Thema. Es heißt, bist du ein Christ? Ja, dieses alltägliche Leben, dieser lebendige Glauben durch das praktische Leben bezeugt. Und hier dieses Gedicht, das passt ganz gut zu diesem Thema jetzt heute. Das möchte ich lesen. Bist du ein Christ? Herz, lass dich heute fragen, wie heißest du dem wahren Namen nach? Was ist dein Tun in diesen ernsten Tagen? Steht einmal still und denk darüber nach. Die Zeit kommt noch, da hast du frei zu sagen. Ob ja, ob nein, man wird dich ernstlich fragen. Drum lass dich jetzt schon fragen, wer du bist. Bist du ein Christ? Bist du ein Christ, lass dir den Namen deuten. Der Name Christ kommt uns von Christus her. Und die ihn tragen unter allen Leuten, sind ähnlich ihm in diesem Leben hier. Ihr Leben spiegelt Christus Leben wider. So nannte man die ersten Christenbrüder. Im Leben, Leiden waren sie wie Christ. Bist du ein Christ? Bist du ein Christ? Ein Christ wird Christus ehren. Im Wort, im Wandeln, wie es dem Christen ziemt. Wem es genügt, das Wort nur anzuhören, im Gottesdienst und sich des Namens rühmt, im Leben oder sonst in trauten Kreise, den Kindern dieser Welt ganz gleichgeweise mitmachen kann und mit ein Weltling ist, der ist kein Christ. Bist du ein Christ? Lass mich dich weiterfragen. Hast du ihn lieb und auch die Brüder sein? Auch wenn es gibt, der Brüder Fehler tragen, bist du ein Christ im Leben oder nein? Ein Weltling hast hier Christi wahre Glieder. Tust ähnlich du auch an Christi Brüder? So wisse doch dies eine ganz gewiss, dass du kein Christ. Bist du ein Christ? Ein Christ lebt Christi Lehre und sucht, wie er für Christus was gewinnt. Hilf gerne mit, dass andere sich bekehren, verleugnet diese Welt und ihren Sinn. Die Welt hasst ihn, sie können nie sich paaren. Bist du ihr Freund im Treiben und Gebaren, dann ist zu fürchten, wer du immer bist. Du bist kein Christ. Bist du ein Christ? Komm, lass ins Auge dir schauen. Hast du ihn lieb? Ja, lieber als die Welt. Willst du dich ganz ihm weihen, ihm vertrauen? Ob auch die Welt dein Todesurteil fällt, dann darfst mit Recht den Namen Christus tragen und wirst des Segens Krone nie beklagt, spricht freudig, ob auch dort des Feindes List, ich bin ein Christ. Ja, das passt so zusammen, ja, wenn man dieses Leben vorweisen kann im alltäglichen Leben, ja, da braucht man auch nicht viel sagen. Es wird gesehen werden, weil es alles kommt aus dem Herzen. Ja, diese Gesinnung des Menschen, diese Einstellung des Menschen, es überträgt sich auf sein Tun, auf sein Leben. Der Herr möchte uns alle segnen, ihr Lieben. Es ist wichtig, es geht um das ewige Leben. Die Zeit, sie vergeht, wie wir am Anfang auch gehört haben. Es sind zwar keine 5 Minuten, sind viele 5 Minuten, aber die können wir nicht zurückholen. Ja? Und dann kommt einmal Stunde, wo wir Rechenschaft ablegen und dann wird der Herr von mir und von dir fordern. Der Herr möchte uns alle segnen, ja, dass wir möchten wahre Christen sein und unser Glauben auch in der Tat, auch im alltäglichen Leben, also beweisen, ja, und ein Licht sind. Der Herr segne uns alle. Amen.